Guten Morgen oder Mittag ist ja schon. Wir haben ja so spät Gottesdienst, das ist ja ein Traum. Da kann man richtig ausschlafen, auch wenn manche Leute zu mir heute früh angekommen sind und meinten, Alex, du siehst so müde aus. Es gibt einen guten Grund. Ich habe um Mitternacht angefangen, unsere Wohnung sauber zu machen. Ich weiß bis heute früh nicht, warum, aber egal. Um 2 war ich dann im Bett. Die Gäste, die bei uns sind heute, werden das hoffentlich genießen. Nur, dass ihr wisst, was ich aufgehofft habe. Ich würde gerne am Anfang der Predigt beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach für diesen Morgen, Herr, und ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, Geist Gottes, dass wir mit dir rechnen können, dass du unsere Herzen berühren möchtest. Und ich bitte dich, dass wir auch alle Dinge irgendwie ablegen, die uns irgendwie bremsen, uns jetzt auf dich einzulassen, Herr. Ich bitte dich auch, dass du meine Worte lenkst, Herr, und dass sie zu deinen Worten werden, Herr, und deine Wahrheiten ausgesprochen werden. Amen. Amen. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Dass ihr uns schon mit reingenommen habt in die Gegenwart Gottes. Ich habe eine Geschichte, die ich gerne erzählen möchte, bevor ich richtig einsteige in die Predigt. Und ich habe sie schon 1-2 Leuten gesagt und die haben gesagt, Alex, das kannst du nicht machen. Diese Thematik geht gar nicht. Ich mache es aber trotzdem. haltet das aus. Und zwar möchte ich heute Morgen euch eine Plazenta-Geschichte erzählen. Ja? Und so, ja, da freut sich jemand. Das ist vielleicht nicht so ein Thema, worüber man sich irgendwie so sehr freut oder manche vielleicht schon, aber es ist irgendwie so eine ganz natürliche Sache. Ich persönlich immer, dass Luzi und ich schwanger waren. Ich sage nicht immer, Luzi war schwanger, sondern wir beide aus 2 Gründen, weil der Mann immer irgendwie mitwächst. Ja? Also auch ich war schwanger, sie hatte unsere Tochter im Bauch, ich hatte Essen im Bauch. Und es ist so, die Hormone ändern sich und die Männer werden in der Regel bei der Schwangerschaft in der Regel dicker. So, und wir waren dann beim Geburtsvorbereitungskurs im Geburtshaus in Berlin und es gab da so einen Kurs, der war für mich so gut, aber an manchen Stellen auch merkwürdig. Und an einer Stelle, es waren ein paar Sessions und wir saßen da zusammen so, das waren so 8 Paare. Und dann holt diese Frau, die das geleitet hat, auf einmal, erzählt die so ein bisschen, so wie der Körper funktioniert, mega interessant. Ja, ich bin jetzt nicht der größte Wissenschaftler, aber schon interessant. Und dann holt sie so eine Stoffplazenta raus, so. Und um uns einfach das zu zeigen. Und ich denke so, okay, super interessant, aber jetzt geht die weirde Geschichte los. Jetzt wird's merkwürdig. Sie nimmt diese Stoffplazenta in den Arm und fängt an, sie zu streicheln. Und fängt an, mit ihr zu reden und sagt, du bist so schön. Und dann nimmt sie diese Stoffplazenta, da sind meine Frau und ich anderer Meinung, sie sagt, das ist nie passiert, ich habe es aber mit eigenen Augen gesehen, sie nimmt diese Stoffplazenta an die Wange und kuschelt diese Stoffplazenta. Und ich denke so, so in dem Moment sitzt du dann da als Vater und ich weiß ganz genau, ich spreche nicht mit meiner Frau, weil sie das gar nicht so schlimm findet so und sie würde nur sagen, Alex, hör mal auf, jetzt Witze zu machen oder so. In dem Moment scanne ich den gesamten Raum und suche meinesgleichen. Irgendwelche Männer, die das auch merkwürdig finden und ich habe jemanden gefunden. Also sehr, sehr merkwürdig. Eine andere Plazenta-Geschichte. In derselben Zeit, als wir beide schwanger waren, war das so, dass ein Freund von uns in unserer alten Gemeinde ist Frauenarzt und er hat gesagt, hey Alex, wenn ihr wollt, kann ich euch noch mal ein paar mehr Bilder schießen, weil beim Frauenarzt die eigentlich nur eine bestimmte Anzahl machen und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach zu meiner Praxis und ich mache dann ein paar Bilder mit dem Ultraschall. Danke. Ultraschall. Und wir haben gesagt, ja, gerne, kein Problem. Dann sind wir vorbeigegangen. War keine weirde Geschichte, alles in Ordnung. Und dann hat er uns in sein Zimmer gebeten und dann zeigt er uns die Bilder und dann fängt er an. Fängt er an und sagt, oh, guck mal, da ist das Herz eures Kindes. Und das ist ein Wunder Gottes. Das ist unglaublich. Das hat die ganze Zeit eine offene Herzklappe. Und Alex, wusstest du eigentlich, dass eine offene Herzklappe mega schlimm ist, wenn irgendwie ein Mensch so wie du und ich eine offene Herzklappe hätten? Wir würden sterben. Ihr merkt, ich bin jetzt nicht so der Fachmann, ja, also, aber ich versuche das wiederzugeben. Und er meinte, Alex, und eine ganze Weile lang im Bauch der Mutter ist das Herz des Kindes offen. Das muss offen sein, damit es einfach auch gut funktioniert und das Herz auch sich entwickeln kann. Und an irgendeiner perfekten Stelle geht eine Herzklappe zu und dann geht das Herz quasi los und das Kind kann eigenständig irgendwie auch weiterleben oder sich weiterentwickeln. Aber wenn es länger offen wäre, dann hätte das Kind ein Problem und wenn es früher zugehen würde, dann wäre das auch nicht. Also es gibt genau, und er sagt, ey, und Gott hat sich das so unglaublich gut vorgestellt. Und dann denke ich so, okay, cool, wir sind gerade so im Gespräch über den menschlichen Körper und dann erzähle ich ihm von dieser Plazenta-Geschichte mit dieser Hebamme, ja. Und er sagt, Alex, er stoppt mich und sagt, Alex, stopp, warte mal. Die Plazenta, wusstest du, dass es eines der unglaublich größten Wunder Gottes ist, weil die Plazenta das beste Filtersystem der Welt ist. Und er fängt dann auch von dieser Plazenta an zu erzählen. Und ich sitze dann da. Aber auf andere Weise. Er sagt, Gott hat sich das so unglaublich vorgestellt. Und erstellt, überhaupt gemacht. Und dann erzählt er so auf sehr wissenschaftliche, aber gottlobende Art von dieser Plazenta zu erzählen. Und ich denke, so krass. Und das hatte für mich einen ganz anderen, wunderbaren, schönen Geschmack als diese Hebamme, die auf einmal da ihre Plazenta gekuschelt hat, also ihre Stoffplazenta. Und es hat mir eins aufgezeigt, warum ich euch diese Geschichte erzähle. Es geht heute um Lobpreis und Anbetung, dass der christliche Arzt, bei dem wir waren, der hat Gott die Ehre dafür gegeben, was er Gutes getan hat. Diese andere Frau nicht, sie kannte Jesus nicht oder Gott gar nicht und lobpreist im Grunde diese Plazenta an, aber der Arzt, der hat was anderes gemacht. Und er erzählt einfach voller Begeisterung darüber, was Gott Gutes getan hat und wie er sich das ausgedacht hat. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, vielleicht gibt es manche Momente in eurem Leben, wo ihr selbst sagt, so eigentlich, ich könnte gefühlt so nur Gott loben, den ganzen Tag, weil er Gutes getan hat. Ja, vielleicht nach einem fertig gebauten Haus, ja, das betrifft ja manche von uns in der Gemeinde, die sagen, ja, endlich diese Hürde überwunden, endlich das geschafft. Oder nach einer bestandenen Prüfung, vielleicht bist du Jurastudent oder irgendwas und es war so mega ein Struggle, so das letzte halbe, dreiviertel Jahr einfach durchzukommen und du hast es gepackt und ich kenne zufällig jemanden, der ist völlig befreit, ja, dadurch, dass er eine Prüfung geschafft hat und das ist so schön zu sehen und gefühlt kann man in so Momenten Gott sofort loben und preisen. Vielleicht gibt es auch genau die anderen Momente, wo du dann irgendwie hier vielleicht auch sitzt und sagst, eigentlich könntest du nur den ganzen Tag fluchen an dieser Stelle. Danke, dass du es nicht tust. Ja. Aber vielleicht sagst du selbst, du kämpfst gerade mit Trauer oder Depression, Verlust oder fehlendes Vertrauen. Dir ist es schwierig, in Beziehungen Menschen zu begegnen oder generell sind deine Beziehungen einfach nur schlecht oder du hast Probleme, da irgendwie voranzukommen. Und vielleicht geht es ja auch so, dass du einfach nur dankbar bist, dass du so diese Woche überstanden hast und sitzt hier und denkst, oh nein, morgen ist wieder Montag, morgen geht der ganze Mist von vorne wieder los. So, und diese Bandbreite haben wir und vielleicht befinden sich die meisten so in der Mitte. Und ich möchte gerne mit euch zwei Bibelstellen heute angucken. Ich werde mal durchfegen und die Geschichten erzählen. Und mein AT-Dozent im Studium hätte gesagt, Alex, das ist ein Panthersprung, den du machst. Ich habe nämlich einen alttestamentlichen Text und einen neutestamentlichen Text und die haben eigentlich nicht so wirklich direkt was miteinander zu tun. Also der neutestamentliche Text ist keine Rezeption des alttestamentlichen Textes, sondern der hat einen Kern für mich, einen Mittelpunkt, von dem ich glaube, dass er wertvoll oder beide Texte wertvoll für uns heute Morgen sind. Und die erste Geschichte ist Daniel in der Löwengrube. Das ist eine Geschichte, die viele von uns vielleicht aus dem Kinderdienst noch kennen, als wir in der Sonntagsschule waren. Bei mir hieß es früher immer Sonntagsschule, jetzt heißt Kinderdienst oder Kindergottesdienst. Und dann hört man diese Geschichte in der Regel und danach wird selten noch darüber gepredigt oder vielleicht noch in der Bibellese taucht die auf. Ich würde gerne beide Bibelgeschichten folgendermaßen strukturieren. Ich erzähle euch die Geschichte, was da passiert, so im Kern, und lese ein, zwei Passagen aus den Texten vor, dann möchte ich auf euch aufzeigen, was für eine Kultur dort vorherrscht. Ja, dazu sage ich auch gleich noch was. Was für eine Kultur bewegt Daniel? Was hat er für eine Kultur? Und dann im Grunde eine Auswirkung dessen, dass er sich für diese Kultur entschieden hat. Ja, das sind so die drei Punkte, die ich durchgehen möchte bei beiden Texten. Daniel in der Löwengrube. Folgendermaßen. Es gibt einen König, der heißt Darius und der ist Herrscher über das Königreich und er stellt eine neue Ordnung auf und er sagt, ich muss jetzt unbedingt eine Struktur schaffen in meinem Königreich, in Babylon. Und er setzt dann 120 Fürsten ein und sagt, okay, hier muss ein bisschen was geschehen. wir brauchen ein bisschen Ordnung, und er setzt 120 Fürsten ein. Und über diese 120 setzt er drei Personen ein, die zuständig sind, ja, das ist so Mitarbeiterführung, so Consulting und Controlling und sowas, und dafür ist er, und dafür ist Daniel, ist einer dieser drei Personen zuständig. Und Daniel, es heißt im Text, dass er ausgewählt wird wegen seines außergewöhnlichen Geistes. Das finde ich schon ganz interessant, dass Daniel auserwählt wird, weil er ein Mann ist, der den Geist Gottes hat. Dazu müsst ihr euch vorstellen, das ist eine ganz andere Religion, eine ganz andere Kultur, in dem Daniel dort aufwächst, in dem er ist. Und er wird auserwählt, weil er einen ganz besonderen Geist hat. Es gibt dann ein paar andere Leute oder Vorsitzende, die Daniel loswerden wollen. Und sie finden das nicht cool, dass er einen anderen Gott glaubt. Und sie überlegen sich, okay, er ist Jude, wie können wir ihn loswerden? Und dann machen sie einen Vorschlag an Darius und sagt, okay, für 30 Tage sind das, glaube ich, genau 30 Tage, kannst du ein Gesetz erlassen, der quasi aufzeigt, dass wir nur 30 Tage dich anbeten dürfen und keine anderen Götter. Darius, so eigentlich so ein mega naiver Typ an der Stelle, der schätzt Daniel und er schätzt auch Daniels Glauben, das lesen wir dann später im Text, sagt, ja, machen wir, und unterschreibt den Wisch. Und damit haben sie quasi Daniel gecatcht, weil sie ganz genau wissen, wie Daniel tickt und wie er drauf ist. Und dann wird dieses Gesetz verabschiedet, und in Vers 11, das kann gerne mitgelesen werden, steht geschrieben, und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, ging er in sein Haus. Das heißt, Daniel hört von diesem Gesetz und denkt sich, okay, ich gehe jetzt erstmal in mein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin, und dreimal am Tag kniete er auf seinen Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott. Und genau, wie er es auch vorher getan hatte. Das heißt, Daniel entscheidet sich letzten Endes trotz des Gesetzes gegen dieses Gesetz und betet seinen Gott an, nämlich Jahwe, den Gott Israels. Und das ist faszinierend, weil wer Gesetze bricht, die der König aufgestellt hat und verabschiedet hat, der ist zum Tode verurteilt. Darius muss sich daran halten, Daniel jetzt zu töten. Seine Widersacher erwischen ihn dabei. Ey, da kann man auch sagen, Daniel, vielleicht ein bisschen nicht so ganz schlau, warum gehst du nicht in dein Kämmerlein und so, aber was macht er so auf dem offenen Balkon? Jeder sieht ihn und betet Gott an. Das ist das, was er macht. Ja. Und im Grunde catchen sie ihn, sie bekommen ihn und sagen, okay, wir klagen dich an, du hast das Gesetz gebrochen und jetzt schmeißen wir dich in die Löwengrube. Und das war rechtlich völlig in Ordnung. Da konnten die besten Jurastudenten vorbeischauen. Das war in Ordnung. Und Daniel wusste das. Er hatte keine Chance, da rauszukommen, sich rauszureden. Die Grube wird verschlossen und versiegelt wie bei Jesu Grab. Ist ein schöner Analog da an dieser Stelle. Und am nächsten Morgen wird die Grube aufgemacht und siehe da, ein Wunder ist geschehen. Daniel hat überlebt. Das heißt im Text in Vers 23, die Engel haben die Münder der Löwen verschlossen. So, das ist so grob mal die Geschichte. Da passiert natürlich viel davor und viel danach noch. Und das hat mich fasziniert, weil hier ist die Geschichte eines Mannes, dem eigentlich eingeschränkt wird, Gott anzubeten, aber er tut es trotzdem. Ich bin ganz dankbar, dass wir dieses Problem nicht haben, dass wir nicht unseren Glauben verstecken müssen oder gar nicht in der Herausforderung stehen, quasi uns zu entscheiden und somit dem Tod gegenüberstehen, sondern wir leben in einem Land, wo wir frei unseren Glauben leben können. Und dafür sollten wir unbedingt einfach Gott dankbar sein, ja. Daniel hat eine ganz besondere Kultur. Kultur ist jetzt was ganz Besonderes. Eine Kultur durchstreift das Leben. Ja? Die Entscheidung, die du triffst, triffst du aufgrund einer gewissen Kultur, die du hast, die du lebst, wie du aufgewachsen bist. Deine Tradition sicherlich hängt mit den Entscheidungen zusammen, die du selbst getroffen hast. Das, was du denkst, so wie du handelst, die Kultur zieht sich im Grunde dadurch. Und es heißt am Ende von Vers 11, das hatte ich vorgelesen, aber in anderen Übersetzungen, Daniel verhielt sich nach seinen Gewohnheiten. Er hat eine gewisse Kultur für sich entwickelt. Und Daniel folgt im Grunde nicht diesem vorgegebenen System und lebt seinen Glauben. Das heißt, man könnte auch eigentlich sagen, hey Daniel, du bist mega rebellisch, dass du dich einfach nicht an dieses Gesetz hältst oder du hättest das versteckter machen können. Aber das lag nicht in seiner Kultur, in der Natur seiner Sache, in der Natur, die er für sich gelebt hat. sondern für ihn war klar, er möchte seinen Glauben frei leben. Daniel durchbricht im Grunde das vorgegebene System, beziehungsweise lässt das Äußere, also gesellschaftliche Normen und so weiter, nicht seinen Glauben von Gott bestimmen. Entschuldigung, ich sage den Satz nochmal. Daniel durchbricht das System und lässt das Äußere nicht seinen Glauben an Gott bestimmen. Das heißt, sein Glauben beugt sich nicht nach den anderen Dingen, sondern sein Glauben durchzieht alle Lebensbereiche. Ich finde die Christen immer ganz nett, die sagen, hey, ich setze Jesus an erster Stelle. Ja? Ich schmunzel dann und nick dann und denke, ja cool, das heißt, Jesus ist aber dann auch nicht an deiner zweiten und dritten Stelle. Ja? Ich habe gesagt, Jesus ist nicht an meiner ersten Stelle, sondern Jesus ist an allen Stellen meines Lebens. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist ja ein bisschen so eine semantische Frage an dieser Stelle, ja? Also ich fordere euch ein bisschen jetzt heraus mit dem, aber wenn ich sage, Jesus ist an meiner ersten Stelle, meine Familie ist an meiner zweiten Stelle, hey, dann ist Jesus ja gar nicht in meiner Familie, sondern er ist ja an der ersten Stelle. Aber ich will, dass Jesus genauso in meiner Familie ist, in meinem Job, in meiner Gemeinde, in meinen Beziehungen, somit ist Jesus an allen Stellen. Und das macht sich Daniel auch zur Kultur und sagt, in allem, was ich bin, in allem, was ich lebe, ist Jesus, Jesus nicht, aber ist Gott in meinem Leben. Ja, ist Gott da. Jesus kam ja erst ein bisschen später. Das heißt, anders gesagt, er ordnet alles dem unter. Ihm sind Gesetze und Regeln nicht egal, dennoch er ordnet alles unter. So, was ist nun die Auswirkung dessen? Ein Wunder geschieht, er überlebt. Das ist ein Phänomen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das für ihn gewesen ist, in diesem dunklen Loch mit Löwen, die mega Bock haben auf Menschenfleisch, weil sie einfach hungrig sind und essen wollten. Was passiert noch? Daniels Stellung und Ansehen ändert sich und Gott wird verherrlicht. In Vers 26 bis 29, die lese ich mal vor, dort heißt es, dann schrieb der König Darius an alle Völker, als Darius mitgekriegt hat, wow, da ist ein Wunder passiert, Daniel hat überlebt, Darius mag Daniel sehr und es tat ihm im Herzen weh, dass er getötet werden musste, das muss man jetzt wissen, ja. Und er, wie groß seine Freude war, dass Daniel überlebt hat, kann man nur im Text erahnen. Und dann heißt es, dann schrieb der König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten, euer Frieden sei groß. Von mir ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Das heißt, jetzt wird Gott erhoben, Jahwe, der Gott Israels, der Gott der Juden, wird von irgendeinem anderen, der irgendeinen anderen Glauben hat, erhoben. Das ist eine Auswirkung dessen, dass Daniel gesagt hat, ich bete Gott an. Dann heißt es, weiter, denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Das ist eigentlich so eine Schelle gegenüber allen anderen Göttern, die zeitlich, da irgendwann das Zeitliche segnen werden. Und Darius erhebt jetzt den Gott Israels und sagt, hey, er ist der Gott, der in Ewigkeit sein wird. Ist ja fast ein Übergabegebet hier, ja, das der Darius irgendwie geschrieben hat. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden. Und seine Herrschaft währt bis ans Ende. In Vers 28, er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut, er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Und dieser Daniel stand in großem Ansehen unter der Regierung des Darius und unter der Regierung des Kyros des Persers. Das heißt, Daniels Stellung wird erhoben. Warum? Weil er für sich eine Kultur entwickelt hat und gesagt hat, hey, ich möchte Gott erheben. Daniel macht sich Lobpreis und Anbetung zu einem Teil seiner Kultur. Springen wir zum Neuen Testament. Ein paar tausend Jahre später. In der Apostelgeschichte 16 lesen wir eine Geschichte von Paulus und Silas. Paulus und Silas, zwei Apostel, die berufen sind, Menschen von Jesus zu erzählen. Menschen von dem zu erzählen, was Jesus Gutes getan hat und was er noch Gutes tut. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so eine Situation, Paulus' Geschichte kennen die meisten von uns. Ja, er war selbst einer, der Christen verfolgt hat, hat sich bekehrt durch eine unglaubliche Begegnung mit Gott, mit Jesus. Und was passiert ist, dass sie voller Mutes, total ermutigt sagen, okay, wir sind kurz davor, eine Missionsreise anzutreten. Das ist die Stelle, in der wir uns gerade befinden. Sie wollen eine Missionsreise antreten. Und ihr müsst euch vorstellen, die Apostel sind, die sind so mega gehypt, ja, die sind total heilig und freuen sich auf das, was Gott Gutes tut. Es ist so krass, dass sie einfach nur die Straßen lang laufen müssen und die Leute irgendwie ihren Saum des Gewandes anfassen und dann schon werden sie gesund oder einfach nur im Schatten der Apostel stehen und schon werden sie gesund. Und wenn sie für Leute beten, dann werden sie frei und gesund. Also in so einer Situation sind wir. Und sie sind halt total ermutigt und wollen zu dieser Missionsreise, die ansteht, losziehen. Das heißt aber im Text in Apostelgeschichte 16, sie waren ursprünglich auf dem Weg zur Gebetsstätte, weil sie das einfach jeden Tag getan haben. Und sie wollten beten und anbeten. Und dann ist es so, dass sie eine Begegnung haben mit einer Frau, mit einer Magd, die war besessen und sie beten für sie und sie wird befreit. Und dann stellt sich später raus, diese Magd war angestellt von Leuten und Leute haben Geld mit ihr gemacht, weil sie so einen Wahrsagergeist hatte. Und dann auf einmal haben sie gar nicht mehr Geld gekriegt, weil sie auf einmal frei war und dann nicht mehr für die arbeiten wollte, konnte oder musste oder sollte. Und so war das so, dass die Leute dann sich mega geärgert haben und gesagt haben, okay, Silas und Paulus, die müssen wir jetzt in den Knast stecken. Wir können mit dieser Frau kein Geld mehr kriegen, also was wollen wir tun? Sie wurden nicht angeklagt, sondern sie wurden sofort gefoltert und ins Gefängnis geschmissen. Später lesen wir, dass es ein Problem war, weil es römische Bürger waren. Und das durfte man einfach nicht. Dennoch wurden sie gefoltert, ins Gefängnis geschmissen. Und dort heißt es, und der Text kann auch gerne mitgelesen werden, dort heißt es im Kapitel 16, 25 der Apostelgeschichte, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Das heißt, im Text, sie werden ins tiefste Tiefe des Gefängnisses gesteckt. Das tiefste Tiefe, da ist kein Fenster, da sind die Gitter mega stark und wenn du dich irgendwie doch frei buddelst, dann landest du höchstens in der nächsten Zelle. Du landest nicht draußen, sondern bist im Tiefen. Und dann heißt es auch, dass ihre Füße in Stein eingemauert wurden. Das heißt, sie kamen da einfach nicht raus. Sie hatten keine Chance, sie waren aussichtslos. Das ist wie vielleicht Daniel in der Löwengrube. Und sie beten einfach Gott an. Und dann geschieht ein Erdbeben und die Gitter sprengen sich auf und alles geht auf und sie haben die Möglichkeit zu fliehen. Am Ende heißt es, dass sie doch nicht fliehen. Der Kerkermeister kommt und der will sich dann umbringen, weil er denkt so, hey, die sind jetzt geflohen, ich bin dran, ich bin nämlich zuständig dafür, dass sie hier drin bleiben. Und Paulus sagt dann, chill mal, Kerkermeister, wir sind gar nicht weg. So, wir beten hier Gott an, wir sind gar nicht abgehauen. Und ein unglaubliches Wunder passiert, das sind die der bekehrt sich und da passieren unglaublich tolle Sachen. Was ist nun die Kultur, die auch in Silas und Paulus haben? Und das ist meine Verbindung zu der Daniel-Geschichte. Das griechische Wort für Lob singen heißt Proseuchomai. Sagt mal alle Proseuchomai. Ja, danke. Impact liebt das, wenn ich das mache. In Vers 25 wird dieses Wort benutzt und dieses Wort bedeutet nicht einfach nur beten. Und sie beteten, sondern dieses Wort, dieses griechische Wort meint eigentlich, es kommt diesem jüdischen Gebet gleich, dass sie immer und immer wieder gebetet haben. Das heißt eigentlich, ich habe schon einen Scherz mit jemandem gemacht, als wir heute früh hochgekommen sind, hat dann irgendjemand was über das Gebet gesagt und ja, wir haben ja auch zu Hause gebetet. Und dann habe ich gesagt, naja, wir hören ja nie auf zu beten, oder? Und dann hat die Person gelacht und sagt, ja stimmt. Und so muss man das verstehen. Eigentlich sind die im konstanten Gebet. Und das bedeutet dieses Wort. Und das ist eine Kultur, die wohl Silas als auch Paulus im Grunde haben, sagen, wir sind im beständigen Gebet. Es gehört zu unserer Kultur dazu, dass wir einfach beten. Und letzten Endes, wenn wir ehrlich sind, sie machen ja eigentlich nichts anderes, als sie vorher machen wollten. Es hieß ja, sie sind auf dem Weg zur Gebetsstätte und dann werden sie eingeknastet. Und dann denken sie sich, okay, cool, das ist jetzt zwar kein Tempel, das ist ein Gefängnis, aber wir wollen trotzdem Gott anbeten. Dann mache ich es halt nicht da, dann mache ich es hier, meine Güte. Das ist ihre Kultur, das ist das, was sie sich, wofür sie sich entschieden haben, das ist das, wie sie leben. Alles kann man dem Menschen nehmen, aber in die göttliche Symphonie einzustimmen, geht immer. Und das machen Paulus und Silas. Was sind nur die Auswirkungen? Ich hatte sie eben ganz kurz auch angesprochen. Sie machen einen Unterschied in ihrer Umgebung. Andere meckern, die anderen im Gefängnis sitzen, sie meckern, mausern und beschweren sich. Sie schreien vor Leid. Silas und Paulus werden frei und haben großen Impact. Ha, da haben wir es. Eine große Auswirkung. Es passiert was. Der Kerkermeister bekehrt sich. Sie können jetzt weitergehen auf ihre Reise, ganz auferbaut durch das, was Gott Gutes getan hat. Ich habe hier so eine Kleinigkeit mitgebracht, die wollte ich eigentlich am Anfang der Predigt schon zeigen. Ich habe eine Box mitgebracht. Und diese Box soll uns eigentlich nur daran erinnern, dass wir uns nicht einkisten lassen, dass wir uns nicht einschränken lassen von dem, wer Gott ist, was er Gutes tun kann. Und das haben sowohl Silas als auch Paulus und auch in Daniel, ist denen das gelungen, dass sie gesagt haben, okay, ich lasse mich nicht durch irgendwelche Sachen einkisten. Oder anders gesagt, ich stecke auch Gott nicht in eine Kiste und jedes Mal am Sonntagmorgen oder irgendwann anders hole ich Gott raus, so wie ich das möchte. Sondern diese Kiste gibt es einfach gar nicht. Sie besteht gar nicht. Sondern Gott ist da, Gott ist präsent, Gott ist in meinem Leben. Und das ist diese Kultur, die sie haben. Was ist jetzt unsere Reaktion auf solche Geschichten? Was ist jetzt deine Anwendung? Ich möchte dich ermutigen, setze einen anderen Fokus in deinem Leben, als du ihn vielleicht jetzt schon hast oder noch hast. Entwickle eine gesunde Kultur. Wisst ihr, es gibt eine englische Kultur. Ja? Meine Schwägerin ist die krasseste in England. Ja? Wir sind oft zu Besuch oder manchmal zu Besuch und wir sind ihre Gäste, wir sitzen dann schon da und sie kommt von der Arbeit. Das Erste, was sie macht, sie zieht nicht ihre Jacke aus, sie zieht nicht ihre Schuhe aus, sie geht sofort in die Küche. Auf dem Weg in die Küche kommt sie an uns vorbei und sagt, möchtest du einen Tee? Hey, das sind Engländer. Natürlich sagen wir ja. Und dann macht sie uns einen Tee. Das ist ihre Kultur. Erst dann kümmert sie sich um sich. Wenn sie uns einen Tee gegeben hat, dann war es... Wir Engländer trinken übrigens nicht nur Tee zur Tea Time. Wir trinken ständig Tee, ja, nur zur Info. Das heißt, jede Stunde kriegt man diese Frage gehört, willst du einen Tee? Das ist die Kultur. Oder mir ist aufgefallen, ich habe ja auch ein Stück englische Kultur in mir. Ich stehe bei Lidl, Aldi oder was auch immer an der Kasse und ich habe so einen halben Wagen voll. Und dann kommt eine Frau hinter mir und mich stört es absolut gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie es meiner Frau geht, wenn sie mit mir einkaufen ist. Und hinter mir, wenn eine Frau kommt oder ein Mann und sagt, und hat nur ein Brot oder so, dann lasse ich die Person vor. Ich habe rausgefunden, wir Engländer lieben es, uns anzustellen. Ja? Mich stört es gar nicht. Ich brauche es, dass ich auch mal in der Reihe stehe. Das ist komisch, ja. Die deutsche Seite von mir ist vielleicht ein bisschen effektiver. Ich will vielleicht schnell vorne hin und dann muss ich nicht lange warten und so. Ja, das gibt es ja vielleicht auch. Aber jeder von uns hat eine Kultur. Das ist vielleicht deine deutsche Kultur. Ja, gewisse Tugenden gehören dazu. Pünktlichkeit, Höflichkeit und so weiter. Übrigens, Impact darf ein bisschen mehr deutsch werden. Pünktlichkeit und so. Ne? Also an der Stelle. Aber wir haben doch diese Kultur, auch eine europäische oder westliche Kultur. Es gibt auch eine osteuropäische Kultur und so weiter, eine afrikanische Kultur, wie auch immer. Aber jeder für sich hat auch eine Kultur. Und eine Kultur ist im Grunde was, sie nimmt dich ganzheitlich ein. Sie ist nicht nur ein kleiner Moment oder eine Entscheidung, sondern sie durchzieht dein ganzes Leben. Und die Kultur ändert unser Denken und Handeln. Und es fängt schon damit an, welche Prioritäten du in deinem Leben setzt. Und ich glaube, sowohl Daniel als auch die Apostel haben eine Kultur für sich entwickelt und gesagt, ja, wir wollen Gott in den Mittelpunkt stellen. In alledem, was wir sind und wer wir sind und was gerade passiert. Sie haben für sich eine Kultur der Lobpreis und der Anbetung entwickelt. Und das nicht nur an einem Schabbat oder an einem Sonntagmorgen oder wann auch immer sie Gottesdienst gefeiert haben, nicht nur in der Gebetsstätte. Sondern dieses beständige Gebet, dieses beständige, eigentlich in allem, was ich tue, lobe ich Gott. Das ist das, was der Psalmist auch betet. In allem, was ich tue, lobe ich Gott. An einer Stelle heißt es sogar, sei stille, meine Seele. Es gibt ja manchmal so unsere inneren Stimmen. Ja, irgendwie, da braust sich was auf, da ist Ärger oder so. Hey, wisst ihr, was David macht? David befiehlt einfach seine Seele, still zu sein. Hey, du bist jetzt ruhig. Weil jetzt will ich Gott anbeten. Hey, das ist eine Kultur. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir solch eine Kultur in unserem Leben haben. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Geh doch mal in die nächste Woche. Versuch doch mal, so eine Lobpreis- und Anbetungskultur für dich in deinem Leben zu etablieren. Wie gesagt, es fängt schon damit an, welche Prioritäten du in deinem Leben setzt. Lass dich nicht einboxen durch irgendwelche Umstände. Wisst ihr, noch ein Satz dazu. Der Outcome, also das Ergebnis, ist nicht das Ziel. Daniel hat nicht Gott angebetet, weil er wusste, Gott wird mich sowieso erretten. Sondern er hat es gemacht, weil Gott gut ist. Er ist nicht davon ausgegangen, das steht nirgendwo im Text, naja, Gott wird mich sowieso retten, wenn ich mich zu ihm stelle oder so. Sondern eigentlich wusste er, wenn ich mich jetzt hier auf meinem Balkon stelle, die Arme erhebe und Gott anbete, dann bin ich tot. Das heißt, unabhängig von dem, was am Ende rausgekommen ist, hat Daniel diese Entscheidung getroffen. Unabhängig, ob sie wussten, dass sie befreit werden aus dem Kerker, haben Paulus und Silas das gemacht, was sie sowieso machen wollten. Das heißt, ich stehe jetzt nicht hier und sage, dadurch, dass du eine Anbetungs- und Lobpreiskultur in deinem Leben entwickelst, werden nur noch Wunder geschehen in deinem Leben. Du wirst nur noch gesund sein und das sage ich nicht. Hey, wir leben immer noch in dieser Welt. Und ich glaube dennoch, Gott ist souverän und wird sich zeigen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, Gott Raum zu geben in deinem Leben. Sie beten nicht an, um ein Wunder herbeizubringen, sondern lediglich, um Gott anzubeten. Sie beten Gott an, weil er gut ist und nicht, weil sie gut sind. Sie beten Gott an, weil er würdig ist, angebeten zu werden. Lobpreis und Anbetung ist daher nicht eine Aktion, sondern eine Reaktion auf das, was Gott Gutes getan hat. Und ich glaube, Gott stellt sich zu denen, die ihn anbeten. Und unser Wunsch als Gemeinde ist es, dass wir persönlich wachsen, dass wir in dieser Kultur, in diese geistliche Kultur hineinkommen, dass wir in allem, was wir tun, ich weiß, das ist eine Herausforderung und ich könnte auch persönliche Geschichten von mir erzählen, wo ich das versucht habe und gescheitert bin oder wo es mir auch gelungen ist, einfach auch meinen Fokus neu zu setzen und zu sagen, ja Gott, dich stelle ich jetzt in den Mittelpunkt. Und ich glaube, wir alle werden diese Entscheidungen treffen dürfen und auch müssen. Und unser Wunsch als Gemeinde ist es doch, zu wachsen mit Gott, gemeinsam zu wachsen. Hey, und ich würde mich freuen, tolle Geschichten zu hören, wo Leute sagen, hey, ich wusste, ich habe eine anstrengende Woche, es war wirklich anstrengend, aber ich habe es ausgehalten und ich konnte Gott anbeten dabei. Ich würde mich auch über Geschichten freuen, wo Wunder passieren, wo Leute sagen, hey, da ist unglaublich Tolles passiert. Aber wisst ihr, das Ziel ist gar nicht letzten Endes das Wichtige, sondern einfach die Entscheidung zu treffen, ja, Gott, mit dir gehe ich. Lasst uns Gott in den Fokus stellen, realistisch den Dingen in unserem Leben entgegentreten, aber ihn in den Mittelpunkt rücken, denn er ist würdig. Amen.